Die Israeliten waren noch nicht lange aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Zuerst bauten sie den Tempel wieder auf, danach errichteten sie unter dem Statthalter Nehemia die Stadtmauer. Als diese fertiggestellt war, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann. Sie wollten das Gesetz hören. Esra, der Priester und die Leviten verkündeten daraufhin das Wort Gottes. Und sie erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Das Volk wurde dabei sehr traurig. Dennoch sollten sie feiern und sich freuen, denn dieser Tag war ein Tag des Herrn. Am nächsten Tag kamen die Familienhäupter Israels wieder zusammen. Sie forschten weiter in der Schrift und fanden das Gesetz, dass das Volk das Laubhüttenfest feiern sollte. Und zwar im siebten Monat. Nun, es war gerade der siebte Monat. Also riefen sie alle Israeliten auf, dass sie dieses Fest feiern sollten. Nachdem auch das Fest beendet war, kommen sie erneut zusammen. Und an dieser Stelle beginnt der Predigttext. Ich lese in Nehemia Kapitel 9 ab Vers 1. Und es ist ein sehr langer Text, deshalb bitte ich, so wie Sie dabei haben, Ihre Bibel mit aufzuschlagen und mitzulesen. Nehemia Kapitel 9 ab Vers 1. Aber am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israel zusammen unter Fasten, in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und der Same Israels sonderte sich von allen Kindern der Fremden ab, und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Und sie standen auf an ihrem Platz, und man las im Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes während eines Viertels des Tages. Und sie bekannten ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn, ihrem Gott, während eines anderen Viertels des Tages. Und Jeschua, Banai, Kadmiel, Sebania, Guni, Serebia, Bani und Kenani traten auf das Podest der Leviten und schrien laut zu dem Herrn, ihrem Gott. Und die Leviten Jeschua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebania und Petachia sprachen: Steht auf, lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe den Namen deiner Herrlichkeit, der über alle Danksagung und alles Lob erhaben ist. Du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel, samt ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben, und das Heer des Himmels betet dich an. Du, Herr, bist der Gott, der Abraham erwählt und aus Ur in Chaldea herausgeführt und mit dem Namen Abraham benannt hat. Und du hast dein Herz treu vor dir befunden und den Bund mit ihm geschlossen. Das Land der Kanaaniter, der Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jebusiter, Girgasiter, seinem Samen zu geben. Und du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Du hast das Elend der Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer erhört. Und du hast Zeichen und Wunder getan am Pharao und allen seinen Knechten und an allem Volk seines Landes. Denn du wusstest wohl, dass sie Übermut mit ihnen getrieben hatten, und du hast dir einen Namen gemacht, wie es am heutigen Tag offenbar ist. Du hast das Meer vor ihnen zerteilt, und sie gingen mitten durchs Meer auf dem Trockenen. Aber ihre Verfolger hast du in die Tiefe geschleudert, wie ein Stein ins mächtige Wasser. Du hast sie geleitet bei Tag mit einer Wolkensäule und bei Nacht mit einer Feuersäule, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Du bist auf den Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und ihnen richtige Ordnung und wahrhaftige Gesetze gegeben, gute Satzungen und Gebote. Deinen heiligen Sabbat hast du ihnen verkündet und ihnen Gebote, Satzungen und dein Gesetz geboten durch deinen Knecht Mose. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, als sie hungerten, und Wasser aus dem Felsen hast du für sie hervorgebracht, als sie dürsteten. Und du hast ihnen befohlen, hineinzugehen und das Land einzunehmen, über das du deine Hand zum Schwur erhoben hattest, es ihnen zu geben. Aber sie und unsere Väter wurden übermütig und halsstarrig, so dass sie deinen Geboten nicht folgten, und sie weigerten sich zu hören und gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hattest, sondern wurden halsstarrig und gaben sich selbst ein Oberhaupt, um in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte, und du hast sie nicht verlassen. Selbst als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, und große Lästerung verübten, hast du sie nach deiner großen Barmherzigkeit doch nicht verlassen in der Wüste. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tag, um sie auf den Weg zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, den sie ziehen sollten. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen, und dein Manna nahmst du nicht von ihrem Mund, und als sie Durst litten, gabst du ihnen Wasser. Du versorgtest sie 40 Jahre lang in der Wüste, dass ihnen nichts mangelte. Ihre Kleider zerfielen nicht, und ihre Füße schwollen nicht an. Du gabst ihnen Königreiche und Völker und teiltest ihnen das ganze Gebiet aus, dass sie das Land Sihons einnahmen, das Land des Königs von Hesbon und das Land Ochs des Königs von Baschan. Du machtest ihre Kinder zahlreich wie die Sterne am Himmel und brachtest sie in das Land, von dem du ihren Vätern verheißen hattest, dass sie hineinziehen und es einnehmen würden. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein. Und du demütigtest vor ihnen die Einwohner des Landes, die Kanaaniter, und gabst sie in ihre Hand, ebenso ihre Könige und die Völker im Land, dass sie mit ihnen nach Belieben handelten. Und sie eroberten feste Städte und ein fettes Land und nahmen Häuser in Besitz mit allerlei gut gefüllt, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölbäume und Obstbäume in Menge. Und sie aßen und wurden satt, fett und ließen sich's wohl sein in deiner großen Güte. Aber sie wurden widerspenstig. Sie lehnten sich auf gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken und erschlugen deine Propheten, die gegen sie Zeugnis ablegten, um sie zu dir zurückzuführen, und verübten große Lästerungen. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie bedrängten. Doch zur Zeit ihrer Drangsal schrien sie zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel her und gabst ihnen nach deiner großen Barmherzigkeit Retter, die sie aus der Hand ihrer Feinde erretteten. Aber sobald sie Ruhe hatten, taten sie wiederum Böses vor dir. Da hast du sie in die Hand ihrer Feinde überlassen. Die herrschten über sie. Wenn sie dann zu dir schrien, erhörtest du sie vom Himmel her und hast sie oftmals errettet nach deiner großen Barmherzigkeit. Und du ließest ihnen bezeugen, dass sie zu deinem Gesetz zurückkehren sollten. Aber sie waren übermütig und folgten deinen Geboten nicht, sondern sündigten gegen deine Rechte, durch die der Mensch, wenn er sie befolgt, leben wird. Und sie entzogen dir widerspenstig ihre Schulter und waren halsstarrig und folgten nicht. Du aber hattest viele Jahre lang Geduld mit ihnen und hast gegen sie Zeugnis ablegen lassen durch deinen Geist, durch deine Propheten. Aber sie wollten nicht hören. Darum hast du sie in die Hand der Völker der Länder gegeben. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht völlig vertilgt und sie nicht verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Nun, unser Gott, du großer Gott, mächtig und furchtgebietend, da du den Bund und die Gnade bewahrst, achte nicht gering all das Elend, das uns getroffen hat. Unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester, unsere Propheten, unsere Väter und dein ganzes Volk seit der Zeit der Könige von Assyrien bis zum heutigen Tag. Du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen. Wir aber sind gottlos gewesen. An was erinnert Sie dieser Text, dieser Rückblick, diese Rückbesinnung in dem gerade gelesenen Gebet? Ich nehme mal an, sicherlich an die Geschichten aus Mose, aus Josua. Vielleicht sind einige auch einige Psalmen, wo diese Sachen erzählt werden. Vielleicht auch die Verteidigungsrede des Stephanus, der auch Teile aus der Geschichte von Israel erzählt, berichtet. Aber ich meine noch etwas anderes. Erinnert Sie das Gebet vielleicht an Ihre eigene Geschichte mit Gott? Gott gibt Segen, Gott hilft, Gott rettet und man selbst sündigt gegen Gott. Verschiedene Sünden, die begehe ich immer wieder. Wir umschreiben so etwas vielleicht mit Schwachstelle. Oh ja, das ist da meine Schwachstelle. Und da gibt es sicherlich weitaus Schlimmeres als Schokolade. Immer wieder bitte ich um Vergebung. Immer wieder bitte ich Gott um Hilfe. Und immer wieder falle ich in Sünde. Immer wieder lockt mich die Sünde. Und die eigenmächtige Befriedigung der Lust und die schnelle Hilfe, die erscheint mir größer, besser, notwendiger als alles, was ich vielleicht gerade noch bekannt habe. Klar, ich schwinge nicht sofort von meinem Bekenntnis zur Sünde. Ich gehe da kleine Schritte. Ich lege mir kleine Erklärungen zurecht, Entschuldigung, warum ich dieses und jenes tun kann und muss. Und dann auf einmal tue ich wieder Sünde. Ich tue es schon wieder. Ich habe mich schon wieder von Gott abgelehnt, von Gott abgewendet. Und dann bin ich erschüttert. Ich bin traurig. Und dann beginnt der Kreislauf von vorn. Kennen Sie das aus Ihrem Leben? Was kann man da tun? Wo ist Gott? Kann er dem nicht ein Ende bereiten? Kommen Ihnen solche Fragen bekannt vor aus Ihrer Vergangenheit, die aus Ihrer Geschichte, Ihrer Beziehung zu Gott, wenn Sie sich darauf zurückbesinnen? Das Volk Israel, das besann sich in diesem Gebet auf seine Geschichte. Es war eine Rückbesinnung vor Gott. Und deshalb war diese Rückbesinnung ehrlich und knallhart. Es war keine Rückbesinnung vor Menschen, wie vielleicht bei einer Beerdigung oder bei einem hohen Geburtstag, wo man sich an die vielen guten Dinge aus dem Leben erinnert, sondern eine Rückbesinnung vor Gott. Und deshalb wird in diesem ganzen Kapitel auch das eigentliche Problem von Israel ganz deutlich. Und zwar seine Untreue zu Gott. Die Juden mussten, seitdem sie wieder in Judäa waren, große Probleme und Angriffe überstehen. Darüber berichten die Bücher Nehemia und Esra. Den Tempelaufbau, die Stadtmaueraufbau, das alles war nicht einfach. Und dennoch war das nicht das eigentliche Problem, diese äußerlichen Probleme, sondern das eigentliche Problem war ein innerliches Problem. Und deshalb war eben die Reaktion des Volkes, nachdem sie das Gesetz gehört haben, nicht großer Jubel. Gelobt sei Gott, wir haben es geschafft. Wie sah es hier aus, als wir angekommen sind? Und jetzt sind wir übers Gröbste drüber. Sondern die Reaktion war, dass sie traurig wurden. Im Kapitel 8, Vers 9, da lesen wir, dass das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Das Volk war so traurig, dass Esra und Nehemia ihm sogar gebieten mussten, dass es sich freuen sollte, weil es ein Festtag war, ein Tag des Herrn. Und wir haben gehört, dass sie dann daraufhin das Laubhüttenfest feierten, welches daran erinnerte, wie Gott das Volk schon einmal aus der Gefangenschaft geführt hatte. Die Traurigkeit und die Buße, die wurden für das Fest und die befohlene Freude verschoben. Erst sollten die Juden Gott loben und danken, dass er sie errettet hatte, dass er sie erneut in das verheißene Land zurückgeführt hatte, dass er den Aufbau ermöglicht hatte. Aber nun in Kapitel 9, nun kommt die Zeit der Buße. Und so lesen wir dann Vers 1 und 2. Aber am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israels zusammen, unter Fasten, in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und der Same Israels sonderte sich von allen Kindern der Fremden ab und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Das Volk wurde durch die Verkündigung des Gesetzes überführt. Und sie erkannten, wie sie sind und vor allem, wie Gott ist. Und diese Erkenntnisse, die führten sie zur Buße, zur Umkehr. Sie wurden erweckt, sie wurden aufgeweckt durch das Wort Gottes. So steht es im Kapitel 8, so wird es dort berichtet. Und nun erkennen sie ihre ernste Lage. Und sie kommen zu Gott und sie bitten um Vergebung ihrer Schuld. In dem folgenden Gebet, was dann die Leviten stellvertretend für das Volk beten, wird dann der ganzen Geschichte Israels gedacht. Ja, der Bogen wird sogar noch weiter geschlagen, nicht bloß bis zum Anfang der Geschichte von Israel, sondern bis zur Schöpfung, bis zum Anfang der Welt. Und wie wir am Anfang dieser Predigt gehört haben, geht es in diesem Gebet immer hin und her. Gottes große Taten werden berichtet, was er getan hat, sie werden gelobt. Und dann schwenkt der Blick auf das Volk und es wird gezeigt, wie das Volk reagiert hat auf die großen Taten Gottes. Und dann lesen wir immer von Abfall, von Abkehr von Gott. Und ganz am Ende fassen sie alles noch einmal in einem Vers zusammen. Die ganze Geschichte zwischen Gott und Israel, das ist der Vers 33. Sie sagen, du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen, wir aber sind gottlos gewesen. Liebe Leute, diese Erkenntnis brauchen wir auch. Darum hat uns Gott überhaupt dieses Buch Nehemia aufschreiben lassen. Nicht damit wir einen interessanten geschichtlichen Bericht haben, wie es damals so abgegangen ist, was das Volk Israel erlebt hat, sondern um uns geistliche Wahrheiten zu geben. Damit wir diese Wahrheiten begreifen können. Nun, was war es für eine Erkenntnis? Was hat das Volk Israel damals endlich erkannt? Erstens, Gott ist treu. Gott ist Treue haben die Juden in den Jahren des Wiederaufbaus erlebt. Tag für Tag konnten sie sehen, wie die Stadt wieder wächst. Und nun konnten sie durch die Verkündigung und Lehre des Gesetzes Gottes Treue in der ganzen Geschichte ihres Volkes sehen. Und in diesem Gebet werden vier Eigenschaften erwähnt, die sie dann letztendlich zu dieser Erkenntnis führen, dass Gott treu ist. Das erste gleich am Anfang des Gebetes in Vers 6. Da steht, du bist der Herr, du allein. Gott ist der Herr allein. Das haben sie erlebt in den letzten Jahren. König Kyros und alle Könige danach haben das Volk unterstützt. Sie durften wieder zurückkehren. Sie haben den Aufbau des Tempels in der Mauer unterstützt. Und auch Gottes Treue über haben sie erlebt bei den Eingriffen der Feinde. Viele andere Völker waren da. Trotz aller Widerstände konnten sie die Mauer aufbauen. Und jetzt im Gebet schlagen sie wieder den großen Bogen. Und sie zeigen den Urgrund. Warum ist Gott denn der Herr über alle Könige auf der Welt und über die Feinde? Weil Gott der Schöpfer ist. Gott hat Himmel und Erde gemacht und alles, was darin ist. Und darum ist Gott auch der Herr, der alleinige Herr der Welt. Ein weiteres Merkmal wird dann in Vers 8 erwähnt. Gott ist gerecht. Wir lesen dort, du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Nun, das haben sie auch erlebt in den letzten Jahren. Gott hat sein Volk bestraft, weil es gesündigt hatte gegen ihn, aber er hat es wieder zurückgeführt in das verheißene Land. Und jetzt im Gebet wieder der große Bogen. Und sie bekennen, dass Gott an den Verheißungen festhält, die er schon den Patriarchen gegeben hat. An die Verheißung über Volk, über Land und an der Verheißung zu retten. Eine dritte Eigenschaft wird immer wieder im Gebet erwähnt, unter anderem im Vers 17. Gott ist gnädig. Mitten in der Beschreibung des Abfalls lesen wir da, aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte und hast sie nicht verlassen. Ja, selbst im Gericht wird Gottes Gnade noch deutlich. Das lesen wir im Vers 31. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht völlig vertilgt und sie nicht verlassen. Denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Ja, das haben sie erlebt in den letzten Jahren. Trotz ihrer großen Sünde hat der Herr die Israeliten wieder zurück ins Land geführt. Trotz ihres Kleinmutes beim Aufbau wurde der Tempel durch Gottes Gnade wieder aufgebaut und die Mauer. Trotz der Angriffe der Feinde von außen, aber auch von innen, wurde die Mauer wieder aufgebaut. Und im Gebet spannen sie wieder den großen Bogen. Trotz der Sünde und des Abfalls, mit dem das Volk von Anfang an auf Gottes Segnung reagierte, vergibt Gott die Schuld und ist gnädig und langmütig. Da gleich, nachdem Gott das Volk mit viel Macht aus Ägypten herausgeführt hatte, gossen sie sich ein goldenes Kalb und sagten, du hast uns aus Ägypten herausgeführt. Und Gott hat sie dennoch nicht verlassen und war ihnen dennoch gnädig. In den Versen 27 und 28 wird dann noch ein viertes Merkmal Gottes deutlich. Gott sendet Retter. Ja, er ist selbst der Retter. Da steht Vers 27, doch zur Zeit der Drangsal schrien sie zu dir und du erhörtest sie vom Himmel her und gabst ihnen nach deiner großen Barmherzigkeit Retter, die sie aus der Hand ihrer Feinde erretteten. Und dann am Ende vom Vers 28, erhörtest sie vom Himmel her und hast sie oftmals errettet. Ja, das haben sie erlebt in den letzten Jahren. Gott führte sie aus der babylonischen Gefangenschaft. Gott errettete sie in Judäa vor feindlichen Angriffen. Und Gott gab ihnen jetzt Schutz durch diese wieder neu aufgebaute Mauer. Und wiederum im Gebet der große Bogen. Gott rief Abraham und hieß ihn den Segen für und Heil für die ganze Welt. Gott errettete sein Volk aus der Sklaverei. Gott gab seinem Volk Sieg über fremde Könige. Und Gott sandte immer wieder Retter für sein Volk. Gott ist also der Herr allein. Gott ist gerecht, er hält sein Wort. Gott ist gnädig und Gott ist der, der rettet. Gott ist treu. Und das Volk bekannte Gottes Treue. Aber, wie wir gehört haben, das Volk bekannte auch seine eigene Untreue. Also erstens, Gott ist treu und zweitens, wir aber sind untreu. In Vers 33, da lesen wir aber sind gottlos geworden. Das Volk wandte sich immer wieder ab von Gott. Es wurde ihm immer wieder untreu. Anhand der Dinge, die in diesem Kapitel über Gott klar geworden sind, sind auch Dinge über das Volk klar geworden. Es ist in dieser Gegenüberstellung klar geworden, dass das Volk untreu war. Wenn man Gott erkennt, wenn man Gottes Eigenschaften erkennt, seine Größe, seine Souveränität, seine Heiligkeit, seine Barmherzigkeit und Langmut, seine Güte, sein Vergeben, seine Treue zu seinem Volk, dann erkennt man zwangsläufig auch sich selbst. Man erkennt, was man alles nicht ist, was man alles nicht kann, was man alles nicht hat. Die Haltung, die Gesinnung des Volkes, die wird mit Halsstarrigkeit, mit Widerspenstigkeit gegen Gott beschrieben. Sie lehnten sich gegen den auf, der sie reich gesegnet hatte. Das ist so ähnlich, wenn sich Kinder gegen ihre Eltern auflehnen. Die Eltern, die tun ihren Kindern Gutes, sie versorgen sie, ja, sie ermöglichen überhaupt ihnen das Leben. Sie lieben ihre Kinder. Und wie kann man es dann nicht verstehen, wenn sich Kinder gegen ihre Eltern auflehnen, wenn sie rebellieren? Aber hier geht es eben nicht nur um Kinder, die sich gegen ihre Eltern auflehnen, sondern hier geht es um das Volk Israel, welches sich Gott gegenüber aufgelehnt hat. Gut, wie sah die Halsstarrigkeit aus? Sie wandten sich anderen Göttern zu, Götzen. Wie schon erwähnt, gleich am Anfang das goldene Kalb. Sie erhoben andere Dinge an die Stelle Gottes und raubten somit Gott die Ehre und den Dank, der allein ihm gebührt, der allein ihm zusteht. Warum? Gott ist der, der alles geschaffen hat. Er ist der, der alles erhält. Und er allein kann erretten. Dann lesen wir weiter im Vers 26. Warfen dein Gesetz hinter ihrem Rücken. Gott sagt uns im Neuen Testament, dass er durch sein Wort in uns wirken will. Das Wort ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. 2. Timotheus 3,16. Oder auch die bekannte Stelle aus Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Nun, was passiert, wenn wir uns immer weniger dem Wort Gottes aussetzen? Wir werden immer mehr das tun, was uns gefällt, was wir denken, was nach unserem eigenen Maßstab gut ist. Vielleicht denken wir sogar und beruhigen uns mit dem Gedanken, na, ich bin ein Christ, ich bete, ich gehe regelmäßig in die Kirche und es wird dem lieben Gott schon gefallen, wie ich so meine Probleme löse, wie ich so meine Entscheidung treffe. Man vermischt seine eigenen menschlichen Maßstäbe mit dem biblischen Maßstab. Wie sieht es in Ihrem Bibelstudium aus, in Ihrer stillen Zeit? Machen Sie sie überhaupt? Und wenn ja, ist sie so intensiv, dass es wirklich den ganzen Tag bestimmt? Dass man wirklich daraus lebt? Oder haben Sie alles vergessen, sobald die Bibel zugeschlagen ist? Gut, ich habe die Stillzeit gemacht, jetzt geht's weiter. Wie krass die Folgen sind, wenn man das Wort Gottes hinter seinem Rücken wirft, wird in Vers 26 auch noch beschrieben. Sie schlugen deine Propheten, die gegen sie Zeugnis ablegten, dass sie sich zu dir bekehren sollten und verübten große Lästerungen. Liebe Mitchristen, hier müssen wir uns erneut prüfen. Wie reagieren wir denn auf Menschen, die den Mut haben, uns unsere Fehler und unsere Sünden zu sagen? Haben wir überhaupt einen Freund, der uns diesen Dienst erweist? Und können wir dann Fehler eingestehen? Oder fangen wir sofort an, uns selbst zu verteidigen? Oh, das hast du alles falsch verstanden, das habe ich anders gemeint und überhaupt, man reagiert sofort. Oder noch eine andere Frage. Wie sind Sie zu Ihren Ältesten eingestellt in der Gemeinde? Sind Sie für Sie nur Verwalter der alltäglichen Dinge? Oder wirklich die Hirten der Gemeinde, die Hirten der Seele? Das Volk Israel hat Gottes Treue erkannt und dem gegenüber seine Untreue, seine Gottlosigkeit. Es begriff, dass es ohne Gott verloren ist. Ja, dass es in allen Bereichen des Lebens auf Gottes Hilfe angewiesen ist. Es erkannte, dass es einfach nicht treu und gehorsam sein konnte, aber trotzdem sein musste. Und demgegenüber hat es Gottes unwandelbare Treue erlebt und erkannt. Und darum, aufgrund dieser Erkenntnis, zog es jetzt eine wichtige Schlussfolgerung. Das Volk hat erkannt, Gott ist treu, wir aber sind untreu. Und nun drittens die Schlussfolgerung, deshalb sind wir abhängig von Gott. Abhängig wegen unserer inneren und wegen unserer äußeren Umstände und Probleme. In den Versen 34 und 35 werden die inneren Umstände und Probleme dann gezeigt, die das Volk Israel damals hatte. Und unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester, unsere Väter haben nicht nach deinem Gesetz gehandelt und haben nicht geachtet auf deine Gebote und auf deine Zeugnisse, die du ihnen hast bezeugen lassen. Sie haben dir nicht gedient in ihrem Königreich, trotz deiner großen Wohltat, die du ihnen erwiesen hast, und trotz des weiten, fetten Landes, das du ihnen gegeben hast. Und sie haben sich von ihren bösen Taten nicht abgekehrt. Sie sind untreu. Sie sind halsstarrig gegen Gott. Sie sind Knechte der Sünde. Und dann in Vers 36 und 37, da werden die äußeren Umstände und äußere Probleme gezeigt. Siehe, wir sind heute Knechte, ja, in dem Land, das du unseren Vätern gegeben hast, damit sie seine Früchte und Güter genießen sollten. Siehe, in dem sind wir nun Knechte, und dein Ertrag mehrt sich für die Könige, die du über uns gesetzt hast, um unsere Sünden willen. Und sie herrschen über unsere Leiber und über unser Vieh nach ihrem Wohlgefallen. Und wir sind in großer Bedrängnis. Sie sind also nicht nur Knechte der Sünde, sind auch Knechte in dieser Welt. Wie sieht das bei uns heute aus? Trifft die Botschaft aus Nehemia 9 auf uns eigentlich zu? Ich meine, wir sind doch keine Juden. Wir haben doch nicht diese Vergangenheit. Oder? Auch wir sind Geschöpfe Gottes. Auch an uns hat Gott sein Wort verkünden lassen. Auch wir rauben Gott die Ehre, die ihm allein gebührt, weil wir gegen ihn sündigen. Auch wir sind untreu. Auch wir sind abhängig von Gott. Und darum brauchen wir keine neuen Methoden oder ein neues Umfeld, eine neue Gemeinde, neue Freunde, neue Ideen. Kurz, neue äußere Umstände. Wir brauchen einen, der uns aus unseren inneren Problemen herausreißt. Einen Retter, der uns vor uns selbst rettet, vor unserer eigenen halsstarrigen Gesinnung. Unsere Situation ist also durchaus mit der von Israel von damals zu vergleichen. Einen Unterschied gibt es aber doch. Wir leben nicht in dem ersten Advent, sondern im zweiten. Was heißt das? Wir schauen nicht nur auf eine Geschichte zurück, in der Gott immer wieder helfend eingriff, in der Gott immer wieder Retter sandte, sondern wir schauen jetzt darauf zurück, dass Gott seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, den verheißenen Retter sandte. Daran gedenken wir in der Adventszeit. Und Christus, der verändert nicht nur unsere äußeren Umstände, sondern vor allem unser Inneren, unser Herz. Christus, der Sohn Gottes, kam auf diese Welt. Er wurde, obwohl er keine Sünde tat, zum Tode verurteilt. Er starb am Kreuz für uns. Gott legte unsere Strafe, die wir wegen unserer eigenen Halsstarrigkeit, wegen unserer Untreue zu unserem Schöpfer verdient haben, auf Christus. Wer daran glaubt, wer umkehrt von seinem eigenen Weg zu Gott, wer mit seinem ganzen Leben auf Christus vertraut, in dem will Christus selbst Wohnung nehmen. Und er tut das, indem er seinen Geist gibt. Und so wird ein Mensch von innen neu geboren. In 2. Korinther 5, Vers 17, da lesen wir: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden. Das ist das Besondere bei einem Christen. Er lebt in einer persönlichen, lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Und diese Beziehung ist lebenswichtig. Und das macht der Christus selbst deutlich in einem Bild, in einem gut verständlichen Bild. Er sagte im Johannes Kapitel 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Man kann dort auch übersetzen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nun, das ist die gleiche Aussage aus Nehemia 9. Gott macht sein Volk klar, außerhalb meines Bundes, ohne meine Gegenwart, ohne meinen Schutz, ohne meine Sündenvergebung, könnt ihr nichts tun. Ihr seid verloren. Ihr braucht mich. Ihr seid abhängig von mir. Nun, darum müssen wir jetzt einerseits erkennen, dass Gott treu ist, wir aber untreu. Und deshalb sind wir abhängig von Gott. Und andererseits müssen wir nun aus dieser Abhängigkeit heraus leben. Das heißt, aus Gottes Kraft leben. In Freuden, wenn es uns gut geht. Wenn Sie Erfolg haben, klopfen Sie sich dann auf Ihre Schulter. Sind Sie stolz auf sich? Oder erkennen Sie, dass Sie alles Gott zu verdanken haben? Genauso in Nöten und Konflikten. Handeln Sie dann nach Ihrem Wissen? Die Bibel wird erstmal zur Seite geschoben und jetzt muss ich erstmal das Problem lösen. jetzt, und dann am Sonntag gehe ich wieder in die Kirche, aber jetzt muss ich hier erstmal schnell nach meinem Gutdünken handeln. Oder fragen Sie, was will Gott, dass ich jetzt tun will? Was würde ihn ehren? Vertrauen Sie auch in Ihren Nöten und Konflikten auf Gott. Und dann natürlich im Alltagsleben. Mit welcher Gesinnung arbeiten Sie? Mit welcher Gesinnung führen Sie Ihre Familien? Mit welcher Gesinnung besuchen Sie Ihre Gemeinde? Mit welcher Gesinnung geht ihr in die Schule oder in die Uni? Wir sollen bewusst vor Gott und für Gott leben. Wir dürfen die Erkenntnis haben, alles, was wir tun, können wir aufgrund der Gnade Gottes tun. Und alles, was wir tun, sollen wir ihm zur Ehre tun. Stellen Sie sich vor, Sie stehen morgen früh auf, machen sich fertig, setzen sich an Ihren Frühstückstisch, trinken ein Glas Orangensaft und dann erinnern Sie sich, dass ich heute aufstehen konnte, dass ich jetzt hier sitzen kann, dass ich jetzt diesen erfrischenden Orangensaft trinken kann. Das habe ich alles Gottes Gnade zu verdanken. Und wenn Sie dann an Ihr Tagewerk gehen, die Arbeit beginnen und Probleme auf Sie zustoßen, dann erinnern Sie sich, Gott ist der Herr der ganzen Welt. Und er ist auch Herr dieser Situation, dieses Problems. Und dann können Sie getrost weiterarbeiten, weiterlernen, weiter studieren. Und wenn Sie dann auf einen Kollegen beim Essen treffen, oder auf einen Mitschüler, und der fragt Sie, warum Sie mit diesen vielen Problemen so zuversichtlich sein können, so froh weiterarbeiten können, oder warum du dich trotzdem freundlich und gelassen gibst, obwohl der Lehrer dich auf den Kicker hat, dann erinnern Sie sich, alles ist an Gottes Segen gelegen. Und dann werden Sie eben nicht auf sich und Ihre Fähigkeit hinweisen, sondern auf den Herrn. Und dass Sie auf ihn vertrauen. Und so weiter und so fort. Das heißt es, in der Abhängigkeit und aus der Kraft Gottes zu leben. Wir sind eben nicht nur am Morgen oder am Nachmittag oder am Sonntagvormittag oder in der Adventszeit, sondern in jedem Moment unseres Lebens auf Gott angewiesen. Lasst uns darum nicht im Vertrauen auf unsere Kraft, sondern auf Gottes Treue und Gnade leben. Amen.